Ich möchte euch begrüßen, euch einen schönen guten Abend wünschen. Ich freue mich, dass wir zusammen sind und dass wir heute auf Gottes Wort hören können. Aus dem 2. Mose, Buch des Kapitel 12, steht heute auf dem Programm. Und wir möchten diese Gemeinschaftsstunde im Namen von unserem Herrn Jesus beginnen und feiern und freut uns, dass er mit dabei ist. Und so möchten wir gemeinsam still werden und beten. Herr Jesus, ich möchte dir Danke sagen, dass wir uns heute Abend treffen dürfen, um mit deinem Wort in der Bibel zu lesen. Und ich möchte dich bitten, dass du zu uns sprichst. Mach du unser Herz auf und weit, dass wir verstehen können, was du uns sagen möchtest. Und Herr Jesus, ich danke dir, dass du bei uns bist, dass du Wort hältst, dass das, was du versprichst und ankündigst, dass das wahr wird. Und ich danke dir, dass du uns lieb hast. Über alle Maße lieb hast, dass du alles für uns getan hast. Dass du dein Leben geopfert hast, nur damit wir Leben haben. Amen. Heute sind wir in Kapitel 12 angelangt und da geht es um die Einsetzung des Passafestes und um diesen letzten Abend in Ägypten. Ich lese Verse 1 bis 28. Der Herr aber sprach zu Mose und Aaron in Ägypten: Dieser Monat soll bei euch der erste Monat sein und von ihm an sollt ihr die Monate des Jahres zählen. Redet zu der ganzen Gemeinde Israel und sagt: Am 10. Tag dieses Monats nehme sich jeder ein Lamm für ein Vaterhaus, je ein Lamm für ein Haus. Wenn aber in einem Haus für ein Lamm zu wenige sind, nehme er es mit seinem Nachbarn, der seinem Haus am nächsten wohnt, nach der Zahl der Bewohner, bis es so viele sind, dass sie das Lamm aufessen können. Ihr sollt aber ein Lamm nehmen, an dem kein Fehler ist, ein männliches Tier, ein Jahr alt. Von den Schafen und Ziegen sollt ihr es nehmen und sollt es bis zum 14. Tag des Monats verwahren. Dann soll es die ganze Versammlung der Gemeinde Israel gegen Abend schlachten. Und sie sollen von seinem Blut nehmen und damit an den Häusern, in denen sie es essen, beide Pfosten der Tür und den Türsturz bestreichen. Und sie sollen das Fleisch in derselben Nacht essen, am Feuer gebraten und ungesäuertes Brot dazu, und sollen es mit bitteren Kräutern essen. Ihr sollt es nicht roh essen oder mit Wasser gekocht, sondern am Feuer gebraten, mit seinem Kopf, seinen Schenkeln und den Eingeweiden. Und ihr sollt nichts davon bis zum Morgen übrig lassen. Wenn aber etwas bis zum Morgen übrig bleibt, sollt ihr es im Feuer verbrennen. So sollt ihr es aber essen. Um eure Lenden sollt ihr gegürtet sein und eure Schuhe in euren Füßen haben und eure Stäbe in euren Händen und sollt es in Eile essen. Es ist das Passa des Herrn. Denn ich will in derselben Nacht durch Ägypten gehen und alle Erstgeburt in Ägypten erschlagen unter Menschen und Vieh und will über alle Götter der Ägypter Strafgericht halten, ich, der Herr. Und das Blut soll für euch ein Zeichen sein an den Häusern, in denen ihr seid. Wenn ich das Blut sehe, werde ich an euch vorübergehen. Und die Plage soll euch nicht widerfahren, die das Verderben bringt, wenn ich Ägypten schlage. Dieser Tag soll für euch ein Gedenktag sein und ihr sollt ihn feiern als ein Fest für den Herrn, ihr und alle eure Nachkommen als ewige Satzung. 7 Tage sollt ihr ungesäuertes Brot essen. Schon am 1. Tag sollt ihr den Sauerteig aus euren Häusern entfernen. Denn wer gesäuertes Brot isst, vom 1. Tag an bis zum 7., dessen Seele soll aus Israel ausgerottet werden. Am 1. Tag soll eine heilige Versammlung sein und am 7. Tag soll auch eine heilige Versammlung sein. Keine Arbeit sollt ihr an ihnen tun. Nur was jede Person zum Essen braucht, das alleine dürft ihr zubereiten. Und halte das Gebot der ungesäuerten Brote. Denn genau an diesem Tag habe ich eure Heerscharen aus Ägypten geführt. Darum sollt ihr diesen Tag halten, ihr und alle eure Nachkommen, als ewige Satzung. Am 14. Tag des 1. Monats, am Abend, sollt ihr ungesäuertes Brot essen bis zum 21. Tag des Monats am Abend. sodass man 7 Tage keinen Sauerteig in euren Häusern findet. Denn wer gesäuertes Brot isst, dessen Seele soll aus der Gemeinde Israel ausgerottet werden. Er sei ein Fremder oder ein Einheimischer des Landes. Kein gesäuertes Brot sollt ihr essen, sondern nur ungesäuertes Brot in allen euren Wohnungen. Und Mose berief alle Ältesten Israels und sagte zu ihnen: Lest Schafe aus und nehmt sie für euch nach euren Sippen und schlachtet das Passa. Und nehmt ein Büschel Hyssop, taucht es in das Blut in dem Becken und streicht von dem Blut im Becken an den Türsturz und an die beiden Türpfosten. Und keiner von euch gehe zu seiner Haustür hinaus bis zum Morgen. Denn der Herr wird einhergehen und die Ägypter schlagen. Und wenn er das Blut am Türsturz und an den beiden Türpfosten sehen wird, wird der Herr an der Tür vorübergehen und den Verderber nicht in eure Häuser kommen lassen, um zu schlagen. Darum halte diese Ordnung ewig für dich und deine Kinder. Und wenn ihr in das Land kommt, das euch der Herr geben wird, wie er versprochen hat, dann haltet an diesem Brauch fest. Und wenn eure Kinder und euch fragen werden, was habt ihr da für einen Brauch? Sollt ihr antworten, es ist das Passa-Opfer des Herrn, der in Ägypten an den Häusern der Kinder Israel vorüberging, als er die Ägypter schlug und unsere Häuser errettete. Da neigte sich das Volk und betete an. Und die Kinder Israel gingen hin und taten, wie der Herr Mose und Aaron geboten hatte. Genau so handelten sie. In dieser Nacht ist etwas anders. Am Tag davor hat sich die Krisensituation ganz massiv zugespitzt. Es war absehbar, dass demnächst irgendwas passieren wird. Es konnte nicht mehr lange so weitergehen. Und dann ging alles ganz schnell. Die Ereignisse, die überschlugen sich regelrecht dort in Ägypten. In Stichpunkte vielleicht mal ein paar aufgezählt, was so an diesem Tag alles los war. Die Ankündigung der letzten Strafe gegen Pharao und Ägypten, nämlich, dass alle männliche Erstgeborene sterben werden, von Menschen und von Tieren. Die Aufforderung von Mose an sein Volk, dass sie zu ihren ägyptischen Nachbarn gehen und um Wertgegenstände, Schmuck und schöne Kleider bitten werden. Die Einsetzung des Passa-Festes mit dem Schlachten des Lammes, dem Einstreichen der Türpfosten. Dann an diesem Tag die Vorbereitungen für den Auszug, das heißt alles packen. Obwohl man noch gar nicht weiß, wie und was es weitergeht und wann es wirklich losgeht. An diesem Abend dann das Zubereiten und das Essen des Passamahles. Und dann die bange Nacht, die Angst vor dem Todesengel. Um Mitternacht lautes Geschrei der Ägypter. Dann die Entgegennahme der Geschenke und der Befehl zum Aufbruch. Dieser Tag, der Auszug aus Ägypten, der hier vorbereitet wird, der ist ja schon Abraham lange bevor überhaupt Israel zum Volk geworden ist, als Abraham noch gar nicht in Ägypten war, ist ihm das verheißen worden. Es ist Abraham gesagt worden, ihr werdet in Ägypten sein und es wird über 400 Jahre gehen und dann werdet ihr befreit werden. Und so wie die Verheißung dem Abraham gesagt worden ist vom Herrn, so steht sie jetzt kurz bevor einzutreffen. Wenn Verheißungen eintreffen und man das mitlesen und mitkriegt, dann macht es Mut, auch daran zu glauben, dass Verheißungen, die wir noch gar nicht sehen, die uns in der Bibel versprochen sind und die noch kommen werden, dass sie auch kommen werden und dass Gott Wort hält zu seiner Zeit. Nur so mal ein kurzer Einwurf. Dieser Tag, der hier beschrieben wird, dieses Passa-Fest, der Tag, die Nacht vor dem Auszug, ist Gott wichtig. Die ist Gott wirklich wichtig, so wichtig, dass er beschließt, die Monatsrechnung, die das Volk Israel hat, etwas anders zu ordnen. Und so sagt Gott, dieser Tag, der wird im ersten Monat des Jahres stattfinden. Und seit diesem Ereignis hat Israel eine etwas seltsame Jahresrechnung. Das neue Jahr in Israel ist nämlich nicht im ersten Monat, sondern im 7. Monat. Und der erste Monat ist im April, da wo das Passafest ist. Wenn was ganz wichtig ist, dann gibt es eine neue Zeitrechnung. Das wissen wir als Christen auch. Wir haben unsere Zeitrechnung nicht mehr so wie die Juden. Die schreiben das Jahr 5782. Wir schreiben das Jahr 2022. Warum? Weil wir unsere Zeitrechnung als Christen an der Geburt von Jesus festmachten. Und weil die Geburt von Jesus eben auch so ein ganz wichtiges Ereignis war und für uns elementar, deshalb haben wir die Zeitrechnung danach festgelegt. Ich möchte im zweiten Teil jetzt ein paar Parallelen rausstellen, die mir ja irgendwie wichtig geworden sind, weil sie mir einfach zeigen, dass dieser Text, den wir dahin, nicht nur eine Geschichte ist, wie Israel aus Ägypten freikommen ist, vor langer Zeit und einfach nur so im Geschichtsbuch drinsteht, sondern die auch klar macht, wenn Gott sein Wort schreibt, dann schreibt er immer auf verschiedene Ebenen. Und die offensichtlichste Ebene ist einfach die Geschichte, die wir lesen können. Wie Gott sein Volk wunderbar befreit hat und wie die Plage waret und wie der Pharao hart geworden ist und hart war. Aber hinter dieser ersten Schicht sehen wir, dass Gott schon vorbereitet hat. Er hat schon vorbereitet, wie das wird, wenn sein Sohn kommt, und hat schon vorbereitet, wie das sein wird, wenn er mit dieser Welt und mit der Menschheit mal Gericht halten wird. Und so habe ich drei Linien, so Verbindungslinien. Es gibt noch viel mehr in diesem 12. Kapitel, aber drei Linien wollte ich einfach mal mit euch teilen. Die Linie 1, das ist das Lamm. In Vers 5 lesen wir: Ihr sollt aber ein solches Lamm nehmen, an dem kein Fehler ist, ein männliches Tier, ein Jahr alt. Und in Vers 46, gehört jetzt nicht direkt zu unserem Text, aber im Kapitel ganz am Schluss, steht noch: Und ihr sollt keinen Knochen an ihm zerbrechen. Natürlich erinnert uns, die wir uns ein bisschen schon in der Bibel auskennen und viele Geschichten gehört haben und viel schon gelesen haben, auch im Wort, erinnert uns das Lamm, das ja nötig war zur Errettung damals, an Jesus. Jesus wird nämlich auch das Lamm genannt und als das Lamm Gottes bezeichnet. Im Alten Testament oft bei den Propheten, aber im Neuen Testament dann ganz auch öfters, und zwar einmal zum Beispiel vom Johannes dem Täufer. Im Johannes 1, Vers 29 sagt der Täufer: Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt, als er Jesus trifft. Und wir lesen das durch die Bibel bis zum letzten Buch der Offenbarung. Jesus, das Lamm. Offenbarung 5, Vers 6 können wir lesen: Und ich sah mitten zwischen dem Thron und den vier Wesen und mitten unter den Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet. Am Tag, wenn Jesus kommt, wenn Gericht kalt wird, wird man sehen, ein Lamm. Und weiter ein paar Verse in Offenbarung 5, Vers 12. Das Lamm, das geschlachtet ist, ist würdig zu nehmen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. Das fehlerfreie Lamm, das steht immer stellvertretend für Leiden und Sterben eines unschuldigen Tieres oder eines unschuldigen Menschen für uns schuldige Menschen. In Ägypten war das eben dieses Lamm oder Ziegenböcklein, das unschuldig und fehlerlos geschlachtet worden ist und mit dem die Israeliten dann das Blut an die Türe streichen konnten und so ihre Chance gehabt haben zu überleben. Damals in Ägypten haben die Israeliten diese Chance erkannt und genutzt. Sie haben das so, lesen wir in Vers 28, genau wie Mose das gesagt hat. In Jerusalem an Karfreitag, da ist Jesus unschuldig als Lamm ans Kreuz geschlagen worden. Und diese Verbindung ist ganz deutlich hier. Aber an diesem Tag ist es Israel leider nicht gelungen, zu erkennen, dass Jesus das Passahlamm geworden ist. Und dann in der Offenbarung, da zeigt uns selber Jesus, zeigt er seinem Jünger Johannes in der Vorschau, dass Jesus eben dieses Lamm ist und die zentrale Person am Ende der Tage sein wird. Also erste Linie, das Lamm. Die zweite Linie, das Blut. wie wird es wohl den Erstgeborenen unter den Israeliten gegangen sein an diesem Tag, an diesem Abend oder in dieser Nacht? Es war ja diesmal so, im Gegensatz zu der anderen Plage, dass Israel bei dieser letzten großen Strafe, die ja die schlimmste war, dass da Israel nicht automatisch verschont worden ist, sondern die Menschen in Israel waren eben gleichermaßen bedroht von dieser Gefahr, dass der Todesengel nachts die Erstgeborene töten wird. Und es gab nur eine Möglichkeit, diesem Gericht zu entkommen. Die Türbalken mussten mit Blut bestrichen werden. Warum müssen sich denn die Israeliten diesmal auch gegen diese Plage oder vor dieser Plage schützen? Es war diesmal Glaube und Gehorsam gefordert. Gott wollte das so. Sie musste das Lamm schlachten, sie musste aktiv werden, sie musste zuerst mal glauben, dass das, was Mose ihnen sagt, auch hält, was es verspricht, dass es Sinn macht und dass es nicht irgendwie nur ein unsinniges Ritual ist oder dass man sich damit lächerlich macht. Ich stelle mir auch vor, dass mancher Junge, der älteste Sohn in der Familie war, dass er seinen Vater regelrecht gedrängt hat, auch rechtzeitig dieses Lamm zu schlachten und dieses Blut nicht sparsam an die Türpfosten zu streichen, damit nachts dieses Haus auch deutlich erkannt werden kann. Ich frage mich aber auch, ob alle in Israel das, was Mose ihnen gesagt hat, ernst genommen haben. Ob alle wohl drauf gehörten oder ob es in manche Familie auch ein böses Erwachen gewahrt. Gott fordert hier eine Stellvertretung für die Errettung. Die Errettung, die passiert nicht automatisch. Die Erstgeborenen in Israel, die werden nicht einfach nur so gerettet, dass Gott sagt, nee, euch passiert nichts, sondern es musste ein Opfer gebracht werde. Es musste stellvertretend Blut fließen. Damals Tierblut. Und später am Kreuz forderte Gott das Blut von seinem eigenen Sohn. Mir sind so die Türpfosten, die ja aus Holz normalerweise sind, so stelle ich es mir vor, dass es dort auch so war, die sind damals mit Blut bestrichen worden. Und am Kreuz, da waren es auch Holzbalken, die mit dem Blut von Jesus bestrichen worden sind. In dieser schrecklichen Nacht in Ägypten, da war dieses Blut an den Türpfosten das Zeichen der Freiheit. Und seit Ostern ist das Kreuz das Zeichen dafür, dass das Gericht stellvertretend an Jesus vollzogen worden ist. Das Blut macht den Unterschied. Damals in Ägypten am Türpfosten. Und im letzten Gericht wird der Unterschied der Glaube an Jesus sein, der am Kreuz für uns geblutet hat. Ich möchte Epheser 1, Vers 7 zitieren. Durch dessen, also Jesu Blut, sind wir erlöst. Unsere ganze Schuld ist uns vergeben. So zeigte Gott uns den Reichtum seiner Gnade. Eine andere Möglichkeit sieht Gott nicht. Und noch eine dritte Linie. Das Passamahl. Das Essen der Familie an diesem Abend erinnert uns an das Abendmahl, das Jesus am letzten Tag, am letzten Abend vor seinem Leiden und Sterben mit seinen engsten Jüngern gefeiert hat. Ich habe mich gefragt, ist Jesus eigentlich zufällig an Passa gestorben in der Passawoche? Sicher nicht. Eine direkte Verbindung. Auch Jesus hat dieses Kapitel, das 12. Kapitel des Mose hier im Namen Gottes eingesetzt, hat sehr ernst genommen. Und er hat mit seinen Jüngern nach alter Tradition diesen Passa-Abend, diese Nacht gefeiert. Und sie haben alles vorbereitet, das Lamm, diese ungesäuerte Brote, die bittere Kräuter. In Ägypten damals, da blieben die Schuhe an. Die Menschen, die waren aufgefordert, aufbruchbereit zu sein. In der Nacht vor Karfreitag war Jesus auch vorbereitet. Vorbereitet für seinen Weg ans Kreuz. Und davor hat Jesus das Abendmahl eingesetzt. Das Abendmahl, das Jesus als Passa an diesem Passa-Abend mit seinen Jüngern gefeiert hat, das hat für uns das Passamahl abgelöst. Der Wein steht für das Blut, das Jesus für uns vergossen hat. Und das Brot, das wir essen, zeigt, dass Jesus ganz in uns sein möchte und unser Leben bestimme. Matthäus 26, Vers 28, ganz bekannte Worte, die Einsetzung des Abendmahls. Da sagt Jesus, das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Das Abendmahl, das soll für uns genauso ein Erinnerungsmahl sein an die Errettung, die wir durch Jesus bekommen. Und weiter wird das Abendmahl, das wir als Gemeinde feiern, in der Ewigkeit auch wieder abgelöst werden. Nämlich dann, wenn wir mit Jesus zusammen am Tisch sitzen. Dann ist es kein Erinnerungsmahl mehr, sondern dann ist es ein Mahl der Freude, wenn wir uns wiedersehen. Jesus freut sich drauf und hoffentlich mir auch. Er sagt nämlich in Matthäus 26, Vers 29, ich sage euch, ich werde von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken, bis an den Tag, an dem ich aufs Neue davon trinken werde, mit euch in meines Vaters Reich. Da dürfen wir uns drauf freuen, wenn man mit ihm am Tisch sitzt und zusammen Mahl haltet. Ich habe schon gesagt, Gott erwartet was. An diesem Passa-Fest und in diesem, vor dieser Plage und diesem Gericht an Ägypten erwartet Gott von seinem Volk was. Er erwartet Gehorsam, er erwartet auch Dankbarkeit. Wir haben natürlich leicht Rede jetzt von unserer Seite aus, weil wir den Ausgang der Geschichte kennen. Wir wissen, wie das war. Wir haben schon das Neue Testament, wir wissen sogar schon die Verbindungen zu Jesus. Aber damals in Ägypten, da mussten die Israeliten, die mussten schon an Mose vertrauen, dieses Lamm und dieses Mahl und den Aufbruch und das Zusammenpacken, alles im Vertrauen einfach auch umsetzen. Keiner wusste wirklich, ob das Blut wirklich das hält, was Mose versprochen hat. Die Zeit der Plage, die war ja nicht so ganz schnell vorbei und da gab es manche Enttäuschung. Und oftmals haben sie sich vielleicht erhofft, jetzt wird es endlich soweit sein, wir können gehen. Und der Auszug wurde immer wieder verschoben. Aber es tut gut, in Vers 28 zu lesen, auch wenn das Kapitel sehr lang ist. Der letzte Vers, der hat mich gefreut. Da steht, und die Israeliten gingen hin und taten, wie der Herr es Mose und Aaron geboten hatte. Das ist, finde ich, so toll, dass an diesem letzten Tag in Ägypten, an dem ersten Tag des Auszugs, Mose von Gott was gesagt hat und die Israeliten haben es genau so getan. Gott hat alles vorbereitet. Das Volk wurde noch in dieser Nacht sozusagen genötigt, endlich zu gehen. Und dazu wurde die Israeliten noch reich beschenkt. Das können wir dann im nächsten Kapitel, in die nächste Verse, das lassen wir aus in unserem Textplan, deswegen möchte ich es kurz sagen. Sie wurden reich beschenkt. Mir ist das, fand es einfach besonders, wie Gott an sein Volk denkt. Über 80 Jahre mindestens, weil so alt war Mose, haben sie in der Zwangsarbeit, in der Unterdrückung dort in Ägypten gelebt. Ich glaube mal wahrscheinlich schon länger. Aber an diesem Abend war Abrechnung, Zahltag. Und die Israeliten, die wurden nicht nur weggeschickt und gehen lassen, sondern sie wurden reich beschenkt. Und alles, was sie an Entbehrung hätten, wird ihnen massenweise auch mit Gegenstände und mit Wertgegenstände, Gold und Schmuck und Kleidung mitgegeben. So wurde Israel reich und Ägypten arm an diesem Tag. Es war kein leiser Auszug und glaubt, man kann sagen, dieser Auszug aus Ägypten war ein Triumphzug. Und ich bin so, wenn ich an der Mose denke, was wird ihm ein Stein vom Herzen gefallen sein, als endlich es losging. Auch von uns erwartet Gott Vertrauen und Gehorsam. Mit Jesus hat Gott auch alles vorbereitet. Er hat alles getan und Jesus hat selber am Kreuz gesagt, es ist vollbracht. Und doch sind damit nicht automatisch alle Menschen gerettet. Was jeder von uns, der die Möglichkeit hat, selber selbstständig zu denken, zu handeln, was jeder von uns tun muss, ist, an Jesus zu glauben. Es erfordert Vertrauen, dass Jesus das, was er am Kreuz gemacht hat, dass er für uns gestorben ist, dass es tatsächlich dafür ausreicht, dass ich ewiges Leben kriege und dass ich nicht im Gericht verurteilt werde. Johannes 3, Vers 16, wir können es alle auswendig. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und Vers 18 möchte ich auch noch dazu sagen, wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet, wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er hat nicht geglaubt an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Gott verlangt nicht viel, aber dieses Vertrauen möchte er. Und was Gott noch möchte, ist Lobpreis und Ehre. Da sind wir dazu aufgerufen, da finde ich unsere Liturgie am Abendmahl auch ganz schön, dass wir am Ende, wenn wir das Abendmahl, die Vergebung zugesprochen kriegt, den Psalm 103, die Anfangsverse leset oder betet. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen. Der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit.
Das Thema, was wir letzte Woche hatten, eine bedeutsame Nacht in der Weltgeschichte, so hat es Pfarrer Markus Bender ja benannt. Und eigentlich ist es so, wie es der Andi auch sagte, bis heute wird Passa gefeiert und wir feiern Pardon dazu das Abendmahl. Unser heutiger Text nimmt uns zurück in die Tage, als Gott sein Volk aus der Sklaverei in Ägypten befreite und das Passa einsetzte. Und dazu gehört auch das Wort für diesen Tag, wo gut passt. In der Losung steht es nämlich heute drin, wer wird den Tag seines Kommens ertragen können und wer wird bestehen können, wenn er erscheint. So steht es im Maleachi. Gott hat ein Gedächtnis gestiftet, seine Wunder, der gnädige und barmherzige Herr. Gott beginnt damit etwas ganz Neues. Das wollen wir im ersten Teil betrachten mit diesem Auszug aus Ägypten. Und im zweiten Teil möchte ich noch was zu Beginn von Jesu Sterben sagen. Auch etwas Neues, was da entsteht durch die Auferstehung. Gott setzt das Passa ein. Wie war es damals? Es war, das Volk der Israeliten war müde geworden. Ein müdes Sklavenvolk, ausgebeutet, entwürdigt, geschändet, ein Volk ohne Hoffnung, enttäuscht vielleicht von einem Gott, der sie wohl vergessen hatte. Glaube an was, an wen? Der Andi hat schon gesagt, die Verheißung an den Urvater Abraham, der es 500 Jahre vorher verheißen hat, die hatten sich noch nicht erfüllt. Durch Josef hatte das Volk ja den Ägyptern unheimlich viel zu verdanken. Es entkam der Hungersnot, weil Josef ja damals die Träume von dem Pharao mit den sieben und den mageren und fetten Jahren deutete. Und so fand er ja damals Ansehen samt den ganzen Israeliten und war dadurch auch zum Segen für das Volk geworden. Und so konnte sein Volk in der Hungersnot auch überleben, das der Ägypter und das der Israeliten. Und das erste Buch Mose endete, Josef starb mit 110 Jahren und sie legten ihn in einen Sarg in Ägypten. Und das zweite Buch Mose Exodus beginnt im ersten Kapitel im Vers 8. Da trat ein neuer König die Herrschaft über Ägypten an, der Josef nicht mehr kannte. Und dieser neue König, dieser Pharao, wollte besonders klug sein und hatte dann Angst gegen die Israeliten geschürt, sie bezichtigt, sie könnten ja gegen ihn kämpfen. Und er belastete sie mit Aufsehern zum Frondienst, mit bedrückender und erschwerter Last. Obwohl es eigentlich dem ägyptischen Volk damals gut ging, hatte er das veranlasst. Da ist mir das aufgefallen. Immer wenn es Gottes Volk gut geht, wenn es gut behandelt wird in der Fremde, profitiert das ganze Land. Und immer wenn das Volk unterdrückt wird, geht es dem Land auch schlecht. glaube, das können wir auch für unser Land sehen. Für unser Deutschland in den 20er, 30er Jahren ging es uns gut, des letzten Jahrhunderts. Wir hatten einen Aufschwung. Es wird alles geregelt. Die Israeliten damals, die Juden dann, hatten ihren Platz und haben auch mit an dem Wohlstand beigetragen. Mit dem Pogrom ging es abwärts in Deutschland. Bis nach dem Krieg und danach hatte sich Deutschland wieder zu entschieden, Buße getan auch und auch Gott wieder mit eingefügt im Grundgesetz, zumindest auf der westlichen Seite. Man hat ja auch gesehen, der Unterschied zur östlichen, die sich nicht mit Gott beschäftigen wollte. Und jetzt hören wir diese Tage wieder von Antisemitismus in unserem Land. Was wird die Folge sein? Denn so spricht der Herr der Herrscharen über die Völker, die euch geraubt und geplündert haben. Wer euch antastet, der tastet meinen Augapfel an. Ich will meine Hand über sie schwingen und sie sollen ihren Knechten zur Beute werden. Auch hier kündige an, des Nachts durchzugehen. So auch hier im Text. Die Israeliten bekommen noch das Silber und Gold mit als Gebeute geschenkt. Eigentlich das, was ihnen zusteht über all die Jahre. Und im Lied Mose besingt das Mose in 5. Mose 32, denn des Herrn Teil ist sein Volk. Jakob ist sein Erbe. Er umfing ihn und hatte Acht auf ihn. Er behütete ihn wie sein Augapfel. Und im Vers 12 dort, der Herr allein leitet ihn und kein fremder Gott war mit ihm. Als aber Jeschurun, das ist so ein poetischer Name für sein Volk, fett wurde, wurde es übermütig. Er ist aber fett und dick und feist geworden und jetzt kommt's, den Gott verworfen, wie der Pharao den verworfen, der ihn gemacht hat. Er hat den Fels seines Heils gering geachtet. Durch Wohlstand wird hier Gott verlassen, ein immer wiederkehrendes Phänomen. Die Geschichte von der Versklavung Israels malt uns ein Bild vor Augen, das immer wieder in der Geschichte festzustellen oder selbst erlebt wurde. Wir werden von etwas gefangen genommen, das an sich ja gut ist. Israel floh aufgrund der Hungersnot nach Ägypten. Dort wurden sie damals wohlwollend aufgenommen und versorgt. Beide Völker profitierten voneinander. Je länger, je mehr missbrauchten die Ägypter die Macht, um die Israeliten auszunutzen, so wurden diese allmählich zu Sklaven ihrer anfänglichen Wohltäter. Im übertragenen Sinn erleben wir in solchen Vorgang nicht selten. Wir profitieren von etwas Gutem, das uns aber irgendwann so in Beschlag nehmen kann, dass wir unsere Freiheit verlieren. Das kann der Reichtum sein, wenn er zur Geldgier wird. Das kann Hunger nach Wissen sein und Macht, der uns wissenschaftsabhängig macht. Das kann Streben nach einem gesunden Lebenswandel sein, der uns zum Gesundheitswahn treibt. Und das kann Genuss von gutem Essen sein, der zur Esssucht werden kann. Berufliche Karriere kann uns zum Workaholic werden lassen. Der Wunsch, die besten Eltern zu sein, kann uns zu Helikoptereltern und Taxifahrern werden lassen und uns zum Perfektionismus treiben lassen. Gott hat den Menschen aber zur Freiheit erschaffen, zu seinem Ebenbild. Er leidet deshalb immer mit, wo Menschen gefangen und versklavt sind. Wir sehen das beim Volk Israel immer sehr eindrücklich. Gott hat es gesehen. Wir hatten im 2. Mosebuch, Kapitel 3, als er Mose beruft, die Verse 7 und 8, und der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedränger gehört. Ich habe ihr Leiden erkannt und ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus der Ägypterhand und sie herausführe aus diesem Land in ein gutes, weites Land und so weiter. Für jede Einzelne die Frage zu beantworten, was schränkt uns, was schränkt mich in der Freiheit ein? Was nimmt mich, was nimmt dich gefangen? Wovon sind wir Sklave geworden? Und dann kommt hier im Text die Befreiung. Gott befreit sein Volk Israel, indem er diese 10 Plagen kommen lässt. Und mit der 10. Plage, wo es um Leben und Tod geht, ist die Befreiung Tatsache. Interessant bei dem ganzen Jahr, Israel muss für seine Freiheit nicht selber kämpfen. Es muss keinen Widerstand organisieren. Es muss sich Gottes Gunst auch nicht mit besonderer Frömmigkeit verdienen. Gott allein befreit sein Volk mit seinem persönlichen Eingreifen, mit dem angekündigten Plan. Also wichtig bei dem ganzen Land Israel muss seine Freiheit nichts tun für diese Befreiung. Gott rief Mose, durch ihn gab er den Befehl, ein Lamm ohne Fehl zu nehmen, wir haben es vorhin schon gehört, es zu schlachten, ohne ihm ein Bein zu brechen. Mit dem Blute des Lammes sollen die Türpfosten, Oberschwelle eines jedes Hauses bestrichen werden. Es ist des Herrn Passa. In der Nacht, in der sie das Lamm schlachteten, würde Gottes Gericht über die Ägypter kommen. Alle Erstgeburt würde sterben, vom ersten Sohn des Pharao bis zum Erstgeburt des Viehs. Gottes Plan für sie lautete: Und das Blut soll ein Schutzzeichen für euch sein an den Häusern, in denen ihr seid. Wenn ich das Blut sehe, werde ich vorübergehen und kein Schlag soll euch vernichtend treffen, wenn ich das Land Ägypten schlage. Der Schreiber des Hebräerbriefes schreibt in Hebräer 11, 28, durch den Glauben befahl Mose dem Volk Israel, das Passa zu halten und die Türpfosten mit Blut zu bestreichen, damit der Engel des Todes ihre erstgeborenen Söhne nicht tötete. Der Glaube des Mose bestand darin, dass er den Weisungen Gottes gehorchte und alles in dieser Zuversicht verrichtete. Wo Glaube ist, da ist Gehorsam. Und wo kein Glaube ist, kein Gehorsam ist, da ist auch kein Glaube. Die Befolgungen der Passa-Weisungen offenbaren die Grenzen des Gottesvolkes. Die einen glaubten, die anderen glaubten nicht. Wo kein Glaube war, da war auch kein Blut angebracht. Ach Quatsch, wie soll Blut retten? Und da traf das Zorngericht die Erstgeburt. Und durch den Glauben hielt er stand und setzte das Vertrauen auf die Weisungen um Mose und setzte es um. Mose nahm im Glauben auch mancherlei Leiden in Kauf. Glauben ohne Leiden gibt es nicht. Die Flucht mit den vorausgegangenen Knechtschaften und Unterdrückung, den miterlebten Plagen, das ist doch kein Zuckerschlecken gewesen, auch für das Volk nicht. Glaube ohne Leiden gibt es nicht. Mose selbst verzichtete auf viele Annehmlichkeiten. Er hätte können am Königshof bleiben, ihm wäre es gut gegangen. Für was soll er sich auf das einlassen? Aber er ging den Weg des Gehorsams, im Vertrauen auf auf unseren Gott. Nur an einer Stelle im Hebräerbrief fällt der Name Christus in Bezug aufs Alte Testament, das ist in Kapitel 11, Hebräerbrief, Vers 26. Durch den Glauben wollte Mose, als er groß geworden war, nicht mehr als Sohn der Tochter des Pharao gelten, sondern wollte viel lieber mit dem Volk Gottes zusammen misshandelt werden, als eine Zeit lang den Genuss der Sünde haben. Und jetzt kommt der Vers. Und hielt die Schmach Christi für größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens, denn er sah auf die Belohnung. Und dieses Bild von dem geopferten Lamm und dem Blut an der Tür weist uns, Andi hat schon gesagt, auch auf das Kreuz von Golgatha hin. Johannes der Täufer nannte den Herrn Jesus, Andi hat gesagt, das Lamm, das der Welt Sünde trägt. Und Paulus schreibt es im Korintherbrief, denn auch wir haben ein Passalamm, das ist Christus, der geopfert ist. So wie das Passalamm Gottes Gericht anstelle der Erstgeburt im Volke Israel trug, so nahm Jesus Christus Gottes Gericht für unsere Sünden auf sich. Der moderne Mensch sagt, das mit dem Kreuz und dem Jesu-Blut, das ist Quatsch. Das streiche ich nicht an meine Herzenstür. Ich bin ein moderner, aufgeklärter Mensch. Wir Christen, welche die Bibel lesen, wissen an dieser Stelle, dass Gottes Zorn schrecklich ist. Haben wir Grund, ihn zu fürchten? Ich meine ja. Als der Zorn Gottes vorüberzog, war es schrecklich, wie es hier im Text gehört. Das Volk tat alles, was ihm gesagt war, so lesen wir im Vers 27. Sie neigten sich und beteten an, dann folgte für Ägypten die furchtbare Nacht des Gerichts. Ihre ägyptischen Götter erwiesen sich als völlig machtlos. Welche Bedeutung bekommt das Blut Jesu an den Pfosten der Holzbalken des Kreuzes? Wilhelm Busch sagt, das Kreuz ist die Grenze des Zornes Gottes. Das Kreuz ist die Grenze des Zornes Gottes. Wer im Glauben zum Kreuze Jesu findet, ist der schrecklichen Todeszone des Zornes Gottes entronnen. Das Kreuz ist die haarscharfe Grenze zwischen ewigem Tod und ewigem Leben. Wir schreiben heute den 13. Februar 2022. Mir ist da geschwind eine andere Zahl gekommen. 13. Februar 1945, 77 Jahre ist es her. An diesem Tag wurde Dresden bombardiert. Mein Opa hat es mir erzählt, wir haben damals so 70 Kilometer weg gewohnt. Ich habe es ja nicht erlebt, aber mein Opa hat es mir erzählt, Heiko, wo Dresden bombardiert war, da war der Himmel, war es taghell. Taghell war es, mitten in der Nacht. Theo Lehmann hat ein Buch geschrieben über sein Leben. Freiheit wird dann sein. Das ist auch so ein Bild. Freiheit wird dann sein. Ich heb's hoch, da steht der Theo Lehmann da und daneben so ein Schild, wie es an jeder Tür ist. So ein Notausgang. Es gibt den Notausgang, eine Tür. Das ist das Kreuz Jesu. Und er beschreibt auch an dieser Nacht, er war ja zu dieser Zeit ein 11-jähriger Junge und er war in Dresden. Wir lagen alle platt, hingestreckt auf dem eiskalten Steinfußboden, zitterten vor Kälte und Todesangst, schrien und beteten. Nie wieder im Leben, das sagt Theo Lehmann, habe ich so gebetet wie in dieser Nacht. Ich schrie alle Namen, die mir für Jesus einfielen. Gott, Retter, Helfer, Heiland, Auferstandener und so weiter. Oft war der Lärm der einschlagenden Bomben und das vor dem Explodieren zu hörende Pfeifen lauter als unser Geschrei. Wir wussten nicht, ob der Fußboden unter uns schwankte oder das Haus über uns zusammenbrach. Wir hörten nur Krachen, Splittern, Donnern, atmeten den Geruch von Kalk, Staub und Weltuntergang. Wilhelm Busch schreibt auch über diese Zeit an einem anderen Ort, es war während des Krieges, nach einem Bombenangriff, da sah ich in einem Gang durch die Stadt, wie ein kleiner Junge mit einem Bombenblindgänger spielte. Meint ihr, der Junge wäre besonders tapfer gewesen? No, nein, schreibt er. Er war besonders dumm und ahnungslos. An diesen Jungen muss ich denken, sagt Wilhelm Busch, wenn ich sehe, wie wenig die Menschen unserer Tage den Zorn Gottes fürchten. Wo ist denn unter uns noch die Furcht Gottes, dass man Gott so harmlos hinnimmt? Das ist nicht ein Zeichen von besonderer Aufgeklärtheit und Klugheit. Es ist Dummheit und mehr noch, es ist Blindheit, wie so ein Blindgänger. Und zwar eine schuldhafte Blindheit, die sich in Zeit und Ewigkeit rächt. Das Kreuz trennt nicht Böse und Gute. Der Andi hat es schon beschrieben, auch die Israeliten war er nicht immer gut, sondern es trennt verloren und gerettet sein. Der Zorn Gottes macht Halt vor ihm. Die Schuld ist bezahlt. Für Israeliten brach die Zeit der Freiheit an. Von nun an soll Israel dieses Passafest jedes Jahr feiern, diesen Macht- und Liebesbeweis Gottes. Und wir nach dem Neuen Testament, nach dem Neuen Bund, feiern so das Abendmahl. Das ist mein Blut, das für dich gegeben ist. Das ist mein Leib, der für dich gegeben ist. Das Blut des Gotteslammes muss vergossen werden. Das Blut des neuen Bundes. Das können wir bewusst vielleicht mit dem Tag am Gründonnerstag vergleichen für uns, wie es das Passa war. Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorbei, hat er gebetet. Und die offenbarte Antwort war nein. Es ist in keinem anderen das Heil als allein beim Lamm Gottes, unserem Herrn und Heiland, Gründonnerstag, Karfreitag, 15 Uhr, in Anführungsstrichen. Der Jubel in größter Schwachheit, es ist vollbracht, der Zugang zum Gnadenthron ist offen. Ich möchte noch still werden. Danke, Herr Jesus, dass wir dein Wort haben und dass wir drin lesen können, dass du der Gleiche bist von Ewigkeit zu Ewigkeit und dass du auch im Alten Testament schon wahrer Gott warst und dass du auch heute noch bist, der du bist, einzigartig, unvergleichlich. Dich wollen wir preisen, großer Herr. Und hab du Dank, dass du bezahlt hast, dass wir im neuen Bund leben und dass du bezahlt hast am Kreuz von Golgatha und dass dein Wort wahr ist und dass du kommen wirst nach deiner Verheißung und alle Menschen dich sehen werden. Hab du Dank, dass wir das wissen dürfen und glauben dürfen. Das ist ein Geschenk und das ist kein eigener Verdienst, sondern allein durch deine Gnade und Barmherzigkeit sind wir gerettet. Und dass wir an dich glauben dürfen, dass das Kreuz Bestand hat und dass es rettet vom Verlorensein. Und Herr, danke, dass wir das auch noch heute in unsere Zeit hineinsprechen dürfen. Auch wenn viele anders denken, so dürfen wir doch die Gewissheit weitersagen an all den Orten. Und alle, die meinen, sie kommen ohne dich zurecht, werden da scheitern. Wie damals auch die, wo es nicht für nötig hielten, das Blut an die Pfosten zu streichen, Herr. So dürfen wir wissen, wer an dich glaubt, der wird leben, Herr, auch wenn er stirbt. Und lass das auch in unseren Ort erfahren, lass du auch hier in Erweckung erscheinen, dass Menschen nach dir fragen, dass sie zum Glaube kommen, Herr. Und du siehst auch all die, wo wir vor Auge haben, wo man so gern möchte, dass sie zum Glaube finden und sie schaffen es. Denn schenk du da Gnade, schenk du Erbarmen, Herr. Und danke, dass du auch bei all denen bist, die heute Abend nicht hier sein können. Tröste du alle, die traurig sind, die jemand Liebes verloren haben. Und stärke du alle Schwachen, die krank sind, Herr, und heute auch nicht da sein können. Danke, dass wir sie dir anbefehlen dürfen, dass du für sie sorgst. Und geh du mit uns in diesen Abend, in die Nacht und auch in die neue Woche und lass uns deinen Segen spüren, Herr. Bedank dafür. Amen.